Herzlich willkommen im Tatort Leben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Hier ist Marcel, dein Tatortreiniger und im Tatortreiniger-Studio auch mein lieber
Dennis, der Podcast-Producer.
Ja, Dennis, darüber hinaus bist du ja auch immer wieder bei Leichenfundorten dabei.
Yeah.
Wir werden heute gemeinsam in ein paar Tatorte des Lebens eintauchen. Spezielle Fälle. Und die mir zumindest so ein paar Fragen aufgeworfen haben.
Okay, ja.
Heißt, wir kriegen ja hier in der Community zum Beispiel eine der häufig gestelltesten Fragen ist, lieber Dennis,
wie wird man Tatortreiniger?
Ja, sehr geil.
Ist ja auch eine interessante Frage, ja, klar. Also es ist ja auch, man will die auch nacheifern und
absolut,
ist ja auch ein sehr erfüllender Job.
Ja. Und das Spannende dabei ist, es ist nämlich nicht nur die Dankbarkeit der Menschen, denen du da weiterhilfst, sondern es ist für mich persönlich mein Elixier, was ich von den Toten lernen kann.
Ja.
Und so skurril sich das anhört, ich kann es immer wieder nur sagen. Du stellst dir Fragen, die sich rund um das Leben vor dem Tod meiner Beauftragung drehen. Für dich da draußen vielleicht nachvollziehbar, stell dir vor, wie gesagt, du kommst zu so einem Leichenfundort und sagen wir mal, es ist ein einsamer Mensch. Dann hast du natürlich erstmal Empathie, der ist verstorben, da alleine irgendwie elendig verreckt. Ich drück's mal ganz unverblümt aus. Und dann, gut, kannst du das so ein bisschen, diese Empathie, zumindest auch wirklich, es macht ja was mit einem innerlich. Ne? Also Empathie ist bei mir ein riesengroßes Problem, weil mir die Leute echt leid tun. Ne? Und das reduziert zwar nicht die Qualität der Reinigung, aber ich nehme halt das immer mit nach Hause.
Ja.
Aber man kann das ein bisschen so damit entkräften, dass man sich dann vorstellt und ein schönes Kopfkino aufbaut und das sich auch oftmals dann im Beräumen dieses Lebens bekräftigt, dass der Mensch ein schönes Leben vorher hatte.
Das ist es ja, ne? Also wie jetzt der Mensch gestorben ist, das ist ja quasi immer das Gleiche. Vielleicht hat er in der Küche gelegen, vielleicht hat er im Badezimmer gelegen. Darum geht's ja nicht. Aber was du als Tatortreiniger siehst, du kommst ja da in die Wohnung und das ist das rohe Leben des Menschen, der da gestorben ist, ne? Also du siehst, wie er da gelebt hat.
Mhm.
Das erzählt dir ja was. Und das ist ja das Leben vor dem Tod, ne?
Genau. Jetzt kennst du mich ja, mein lieber Dennis, und du da draußen vielleicht so ein bisschen hier von dem Podcast. Ich rede gerne, ich frage auch gerne und ich hinterfrage viel. Mein eigenes Leben übrigens inklusive. Ich mache immer wieder, ja, ich drücke einen Reset-Knopf und stell mir wieder die Fragen, wo stehst du heute, wo willst du hin, was hast du für Ziele, für Träume, Ideen, was für ein erfülltes Leben hast du bis jetzt und wie dankbar darf ich dafür sein? Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal in 2, 3 Fälle ein und Fragen, die ich mir dazu gestellt habe. Also, let's go in die Tatorte des Lebens von heute, von der heutigen Folge.
Okay, Marcel, ja, dann schieß mal los. Also dir schwebt ja ein bestimmter Fall vor, an den du dich erinnert hast, jetzt
genau,
mit diesem Gedankengang.
Eben gerade von Menschen erzählt, die einsam sterben. Und da fragst du dich selber schon mal manchmal, warum ist das so? Aber die Frage will ich jetzt hier in diesem Fall gar nicht.
Da haben wir ja auch schon sehr oft drüber geredet.
In den Fokus rücken. Es geht um was ganz anderes. Also der Fall, wir kommen vor Ort, ein Parteienhaus, gepflegte Gegend, großes Anwesen. Die Kinder der Verstorbenen haben mir aufgeschlossen. Und
also die erwachsenen Kinder.
Die erwachsenen Kinder,
ja.
Genau. Die waren übrigens jeweils beide mit Lebenspartnern. Achtung! Und die Tochter der Verstorbenen auch mit den, ja, so zwischen 8 und 12 Jahre alten Kindern vor Ort.
Ja.
Gut, das kann zum Trauerprozess dazugehören. Das kann viele Gründe haben. Ich fand es ein bisschen befremdlich an dem Punkt. Aber das ist hier auch nicht das Thema. Es ging also rein. Und ich wusste, das Versterben selber, ein einsamer Tod, könnte man jetzt ja sagen, okay, irgendwie eingeschlafen, keine Ahnung, V-Leichenfund, lag da längere Zeit. Fragst dich natürlich auch, 2 Kinder, warum ist denn das erstmal so? Aber ich komme auf den Punkt. Ist aber so nicht gewesen, sondern ein häuslicher Unfall.
Ach so, okay.
Und ich dachte erst, naja, okay, die ist halt da in eine Glasscheibe gefallen, hat sich dabei schwer arteriell verletzt.
Also viel Blut.
Am Hals. Hat einen harten Todeskampf gehabt. Wow. Ist auch noch hin und her gelaufen. Und im näheren Umfeld dieses Lebenstatortes, das war unter anderem eben das Wohnzimmer, Flur, Badezimmer und so eine Essecke betroffen. Und auf einer Lauflänge übrigens so von 25 Metern, ziemlich großes Haus, wie gesagt, ja, Bungalow, eine Ebene mit Keller. Und überall dieses Blut auf dem Boden, Fußspuren konntest du auch deutlich erkennen, also die Fußabdrücke. Dann haben wir zwischendrin einen Sockenkleben sehen auf dem Boden, der war schon fest eingetrocknet, das Ganze auch schon bis zur Freigabe dieser Beauftragung ziemlich lange her. Aber trotz alledem aber auch das Blut an manchen Stellen bei den großen Blutlachen, die also wirklich auch wieder so einen halben Quadratmeter groß waren, noch so plasmaähnlich, richtig dick, dickflüssig.
Okay, eine Frage, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen eklig ist, war es trotzdem auch noch ein Faulleichenfund? Also ist der Leichnam dort auch noch verwest?
Genau. Ja. Und dementsprechend eben dieser einsame Tod. Aha. Also sie ist dann noch zu dieser Essecke gerobbt und ist da auf dem Boden vor dem Esstisch, wo auch ein Telefon drauf lag, verstorben.
Aber dann unbemerkt.
Unbemerkt. Hat dort mehrere Wochen gelegen bis zum Auffinden. Ja, und wie das manchmal so geht, dann die beauftragenden Personen, also die beiden Geschwister, übrigens in so einem Alter zwischen 35 und 45 Jahre, haben dann sich erstmal im Haus verteilt und haben dann auch angefangen im Schlafzimmer, habe ich gemerkt, okay, die gucken überall nach Wertgegenständen, nach Papieren und so weiter und so weiter. Nichts Ungewöhnliches. Und man hat mich dann gefragt, wie lange es ungefähr dauert. Ich habe gesagt, der Auftrag in dem Ausmaß ungefähr 6 Stunden. Meine persönliche Einschätzung, ist man dann mit der Antwort mir entgegengetreten, ja, und da der Holzboden, wo sie gelegen hat, muss der raus. Habe ich gesagt, ja.
Meistens, ja.
Und dann hat er, das hat sie gefragt, die Tochter, und dann hat er da so eingelenkt und hat gesagt, ja, wissen Sie, das wäre ja alles so auch gar nicht entstanden, wenn es hier nicht Streit gegeben hätte. Habe ich mir noch gedacht, okay. Also die zwei hatten eine sehr, sehr, sehr angespannte Kommunikation.
Also die zwei Geschwister.
Die zwei Geschwister. Ja. Und die Partner jeweils waren ja, also die Lebenspartner waren ja auch dabei. Und ich bin so fokussiert auf die ersten Arbeitsschritte, also die kontaminierten Gegenstände, die Socke vom Boden, andere Textilien waren über diese Blutflecken auch so zum Abdecken praktisch drüber gelegt. Und werde ich nie vergessen, das kennt der ein oder andere vielleicht noch. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Auch Blut verschmiert. Lag dort im Wohnzimmerbereich, so an der Tür, auf dem Boden. War wahrscheinlich durch den Sturz dann auch runtergefallen. Vielleicht hat sie auch kurz vorher was reingeschrieben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Tagebuch, Selbstreflexion zum Leben. Naja, und was soll ich dir sagen? Kommst ja nicht drum rum, blickst mal kurz rein, wirfst einen Blick auf das nicht unbedingt Geschriebene, aber ist es kontaminiert, nicht kontaminiert. Aber ich bin nicht drum herum gekommen, so die letzten 2, 3 Einträge habe ich mir dann halt doch durchgelesen und habe noch so gedacht, oje, die Arme. Also extrem viel Streitigkeiten in der Familie hat sie sehr belastet und sie hat das so umschrieben, dass sie allein gelassen wurde. Die Kinder, kein Interesse an ihr und ja, auch so ein bewusster Entzug der Enkelkinder ihr gegenüber. Das hat sie ganz klar umschrieben, in so ein paar Sätzen, hat das so reflektiert, hat das zwar so ein bisschen ausgeschmückt, das Ganze, und wie die Situationen entstanden sind, dass er da sehr traurig drüber ist und ja, dass sie aber auch merkt, dass so ihr Leben vorbeigeht. Ja, also sie ist wohl zu dem Zeitpunkt krebskrank gewesen, Magenkrebs, und wurde auch schon operiert, Teiloperation, Magen entfernt, und hat auch nicht mehr richtig gegessen und hat mich so ein bisschen an meine eigene Oma erinnert zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann war wirklich so an dem Punkt, auf einmal kam mir so eine Frage hoch. Weil sie hat ganz klar und deutlich umschrieben, ich würde mir so sehr wünschen, und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass meine Kinder wieder zu sich finden. Meine Kinder war wohl ihr Ein und Alles, so hast du das umschrieben, und dass sie eben sich wieder verstehen. Mhm. Und dass dieser Streit entstanden ist, warum? Was glaubst du?
Na, wegen dem Erbe wahrscheinlich.
Ganz genau.
Ja, okay, dann stellt sich mir da jetzt aber eine Frage. Mal angenommen, ähnlich wie hier bei dem Tatortreiniger im Schotti, die Fernsehserie, ich glaube, da gibt es auch eine Folge, wo er irgendwie dann mit einem Geist Kontakt hat. Mhm. Mal angenommen, du könntest jetzt dieser verstorbenen Frau eine Frage stellen. Was wäre das gewesen? Was hat sich da aus diesem Tagebuch dir erschlossen?
Vielen Dank, mein Lieber. Ganz spannend, weil tatsächlich habe ich mir die Frage gestellt, warum hast du, Hildegard hieße, liebe Hildegard, das denn nicht viel früher geregelt, zu Lebzeiten, da wo du noch drauf Einfluss nehmen konntest? Und ja, sie hat auch so den Schlusssatz, sie würde sich im Grabe rumdrehen, wenn ihre Kinder aus diesem Streit nicht herausfinden. So, und ich kann an der Stelle nur sagen, das ist extrem eskaliert vor Ort. Die Leichenfundortreinigung musste ich abbrechen, was wirklich ganz selten bis jetzt.
Weil die sich da so gezofft haben, ja.
Ja, da musste die Polizei gerufen werden, die Parteien mussten getrennt werden. Und schlussendlich, ich habe fast alles fertig gehabt, ja, Geruchsneutralisation war noch nicht abgeschlossen. Und was glaubst du, was das für ein Arbeiten ist? Also,
ja, das ist ja mega Stress, ne?
Du bist die ja ständig schreien dann, da und so weiter, dann bist du wie so das fünfte Rad am Wagen, da zwischen Tür und Angel. Dann kamen die Kinder von ihr zu mir und haben sich dann, muss ich mal überlegen, die kleinen Kinder bei mir dafür entschuldigt, dass ich ihre Eltern mit dem Onkel streiten.
Ja.
Und also ganz, ganz ekelhaft. Und weißt du, was so crazy daran ist? Ich glaube, es gibt oftmals eben so Dinge, die wir viel zu lange aufschieben. Da mag es jetzt ganz, ganz viele Gründe dafür geben. Aber wenn einem doch etwas ganz Wichtiges im Leben und das vielleicht auch über den Tod hinaus, das war mein Learning, dann, und es hat jetzt nicht zwangsläufig was mit dem Erbe zu tun, ja, dann sollten wir vielleicht mal mehr darauf achten, welche Dinge wir im Leben eben aufschieben. Und das muss, wie gesagt, nicht nur auf den Tod gemünzt sein, so wenn unser letztes Stündlein schlägt. Ja, und die Frage habe ich mir gestellt, Mensch, liebe Hildegard, warum hast du das nicht früher geregelt?
Krasser Fall, ja, vor allem mit dem Tagebuch, ne? Da fällt mir eine Frage ein, die wir uns hier vor einiger Zeit mal gestellt haben, die wir hier aufgeschrieben haben. Ich lese gerade mal vor. Welchen einen Gegenstand, den du an einem Tatort gefunden hast, würdest du als Symbol für den Lauf des Lebens beschreiben und warum?
Also ich war bei einem Auftrag, geh mit dem Kunden vor die Wohnung, schließ auf, stoß die Tür auf. Ganz abartig. Es hat gestunken wie Sau, es war im Hochsommer.
Ja.
Und auf dem Boden, ja, war der Tote ganz deutlich abgezeichnet. Schwarz, viel Biomasse, viel Flüssigkeit. Und du konntest also wirklich ganz deutlich erkennen, die Kopfpartie. Und das ist ja dann immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen unangenehm.
Ja.
Weil, weißt du, ich habe ja ein paar in meinem Leben Notöffnungen machen müssen, dürfen, bei Verdachtsmomenten von Leichenfundorten. Aber und das muss man mal deutlich sagen, das ist ja eigentlich nicht der Standard, dass du einen Toten siehst. Aber wenn du eben so einen extrem krassen Abdruck dort auf dem Boden erkennst und da das Kopfhaar drauf geklebt, also wirklich so ein richtig großer Büschel mit Kopf, Haar eben dran und Kopfhaut verbunden und du konntest die Augenhöhlenpartie erkennen und die Zähne lagen noch auf dem Boden, ja, waren die dritten und derjenige lag da so irgendwie mit dem Kopf wohl auch ziemlich lang auf dieser Fläche, dann, ja, was soll ich sagen, dann kriegt der Tod auf einmal ein Gesicht.
Ja.
So, ja. Jetzt siehst du den da kleben, der bappt da unten auf dem Boden und du guckst dann hoch und schaust auf einmal dem Menschen auf ein Bild von sich, was da im Flur hängt, nochmal wirklich ins Gesicht. Und auf einmal verschmelzen diese Bilder. Und dann stellst du dir auf einmal vor, okay, alles das, was du da jetzt sauber machst, das war ja irgendwie mal an dem auch
dran.
In lebender Form dran.
Ja.
So, und dann, dann siehst du schon, okay, der Verstorbene in dem Fall, also der hat dann da gelegen, zusammengekauert, die Beine angewinkelt, links und rechts. Quatsch, so nebeneinander, so muss man dazu sagen. Links und rechts waren die Arme so verteilt.
Ja, ja.
Hüftbereich, große Beule, also bäuchig, klebte da auch. Oberhaut und da aber auch in der Bauchpartie, ich habe jetzt gedacht, das wäre das Kopfhaar, aber nee, das war, der hat auch viel Körperbehaarung gehabt, ja. So, und dann siehst du da die Kleidung daneben liegen. Alles total flüssigkeitsdurchtränkt, die Maden krauchen da rum. Ja, und dann auf einmal erkennst du diesen Gegenstand.
Was war's?
Erstmal ein riesengroßer Hautlappen, aber so wirklich mit einer Fettschicht drauf. Ich kann das gar nicht umschreiben. Ich weiß auch gar nicht, wie das von dem abgegangen ist. Ja, also das hat so wirklich so, wie soll ich sagen, so wie so eine Kinokarte groß, so ein richtiger Fleischlappen.
Aha.
Ja, also wie als hätte aus jemandem was rausgeschnitten.
Aha.
Klebte da so ein Stück Mull. Vielleicht war das auch vorher verbunden. Weißt du, es war irgendwas, eine Wunde, eine offene oder so. Ne? Und dann ist das beim Abziehen wahrscheinlich, beim Abtransport, ist das so, gerade hat sich das vom Körper abgelöst. Ja, dann guckst du so und dann nimmst du halt mit deinen Handschuhen den Schlappen, diesen schwammigen da hoch, ne, und weißt, okay, alles klar, das ist ein Stück vergammeltes Fleisch von diesem Menschen. Und dann flupp, rutscht und klappert da als sowas, ne? Und das war eine Armbanduhr.
Ah.
So, da habe ich die da erstmal von diesem Fleischlappen gelöst und nimm die so in die Hand, guck so drauf und es war dann trotzdem noch so ein Stück Haut dran kleben geblieben und die lief erst nicht. So, dann habe ich die so auf ein Sideboard geworfen, auf einmal hat die angefangen zu ticken.
Ha, das ist ja gruselig.
Ja, gut, das war so eine, weißt du, durch die Rotation, durch die Bewegung, hat die sich selbst aufgezogen und hat dann tatsächlich dieser kleine Impuls, diese Drehbewegung schon gereicht, dass das Ding wieder angelaufen ist. Und das war halt, also manchmal stehe ich dann ja auch so, schmeiße das Ding dahin, dann habe ich gedacht, Mensch, was bist du da wieder? Ein bisschen grobmotorisch, ja, macht man ja eigentlich so auch nicht, aber ich wollte auch fertig werden. Und es war echt viel Arbeit da eben. Und ja, dann war halt mal kurz ruhig. Und dann und da, wo ich die Uhr hingeworfen habe, da hing als Bild drüber.
Ach ja, hier, das ist ja wie im Film.
So, und dann, weißt du, guckst du dem so ins Auge, die Uhr des Lebens, die hat er vorher noch am Arm gehabt, ein Stück Fleisch hast du da gerade abgezogen. Dann siehst du wieder den Verwesungsabdruck auf dem Boden kleben, Bild 1, Bild 2, Bild 3. Ja, und in den Momenten, zumindest war es bei mir damals so, war so diese Sinnbildlichkeit, ne? Die Zeit unseres Lebens. Irgendwann hört die Uhr auf zu ticken. War sowas von präsent, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und da geht natürlich viel in die Reflexion. Ja, jeden Tag kriegen wir wieder diese Sekunden aufgefüllt unseres Lebens. Was machen wir wirklich draus? Was hat der da draus gemacht? Und dann geht da so eine richtige, ja, Spirale des Nachdenkens los, ne? Und dann läuft's und läuft's und läuft's. Und immer wieder dieses Ja, und was soll ich dir sagen? Diese Uhr haben wir immer noch hier in der Firma, weil wir natürlich für die Schulungen, für die Tatortreiniger gewisse Szenarien nachstellen. Dieser Fundort, der wurde damals auch gefilmt, ja, der wurde videografisch mitgenommen, weil es viele fachliche Besonderheiten gab und gerade auch wegen dieser vielen Biomasse und diesem viel, was vom dem Verstorbenen dort noch auf dem Boden geklebt hat. Ja, und dann nehme ich mir sinnbildlich diese Zeit und sage, passt auf, ihr habt alle Zeit der Welt, so einen Tatort vernünftig zu reinigen, aber ihr habt nicht alle Zeit der Welt, wirklich zu leben.
Na, das ist doch mal ein Schlusswort.
Ja, und genau in dem Sinne würde ich auch sagen, machen wir heute mal für heute Schluss, mein Lieber. Für dich da draußen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was aus deiner Lebenszeit. Ich sag auf jeden Fall ciao, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dein Marcel
und der Dennis.
Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.